Vorab ein kurzer Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über Sterben und Tod. Wenn ihr das nicht hören möchtet, dann hört doch eine andere Folge oder schaut nächste Woche wieder in diesem Feed vorbei. Diese Woche sprechen wir über ein Thema, das vielleicht noch eins der großen Tabus ist: Sterben und Tod. Wie gehen wir mit dem Ende unseres Lebens um? Was geschieht mit unserem Körper, nachdem wir gestorben sind? Welche Auswirkungen haben Beerdigungen auf unsere Umwelt? Darüber sprechen wir heute im Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Schön, dass ihr zuhört.
Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
Es gibt eine Sache, die uns alle verbindet. Wir werden alle irgendwann sterben. Und wir müssen uns alle früher oder später von geliebten Menschen verabschieden. Natürlich stehen da erstmal die Emotionen im Vordergrund. Danach kommt ganz lange gar nichts und bestimmt nicht die Frage, was eine Beerdigung eigentlich fürs Klima und die Umwelt bedeutet. Ziemlich viel Aufsehen hat vor einer Weile eine neue Bestattungsform erregt, und zwar die sogenannte Reerdigung. Meine Kollegin Esther Stefan hat sich informiert, was es damit auf sich hat. Hallo Esther.
Hi.
Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das man ja eigentlich am liebsten gerne vermeidet, oder?
Ja, Sterben und Tod, das ist ja in unserer Gesellschaft was die meisten Menschen eigentlich wirklich gerne vermeiden möchten, möglichst weit wegschieben wollen. Dabei ist das ja auch was, womit man sich am besten schon so früh wie möglich beschäftigt. Wie sieht es bei dir denn zum Beispiel mit Vorsorge aus? Also hast du eine Patientenverfügung, einen Organspendeausweis, hängt ja auch mit da zusammen. Oder hast du dir schon mal überlegt, wie deine Beerdigung mal aussehen soll?
Gleich der harte Einstieg. Mhm. Ja, also Organspendeausweis habe ich ehrlicherweise jahrelang so von mir weggeschoben. So ein bisschen dieser Aberglaube, obwohl ich voll dafür bin, nämlich dass ich dachte, da unterschreibe ich ja mein eigenes Todesurteil. Und jetzt bin ich immer noch hier und das Ding ist jetzt schon seit ein paar Jahren in meinem Portemonnaie. Mhm. Mittlerweile gibt es ja auch ein Tattoo, das man sich stechen lassen kann, damit man zumindest erkannt wird, auch wenn es, glaube ich, rechtlich noch nicht Thema ist. Und alles andere, was du gerade genannt hast, Patientenverfügung, Beerdigungsvorbereitung, also ehrlicherweise Fehlanzeige bei mir. Ich weiß, das ist super wichtig, vor allem damit die Familie dann mitten im Schock nicht so große Entscheidungen alleine treffen muss.
Ja, genau. Also ich habe das vor einem Jahr selber auch erlebt. Da ist meine Mutter verstorben und da hatten wir zum Glück relativ viel Zeit. Wir wussten, dass sie sehr schwer an Krebs erkrankt ist und wir hatten Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, mit ihr zusammen, wie die Beerdigung aussehen soll. Das ist natürlich, so schlimm das ist das ein Glücksfall, ne? Also es gibt andere Fälle, wo Leute ganz, ganz plötzlich versterben und dann sitzt die Familie da, vielleicht ist es ein junger Mensch und muss sich jetzt überlegen, wie geht's weiter?
Und das ist vielleicht eine zu private Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Mhm. Meinst du, ist es wichtig, dass die Beerdigung zu dem Menschen passt?
Ich glaube, für die Angehörigen ist das wichtig, ja. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, ich kann hier auf eine angemessene Weise von einem Menschen, der mir sehr, sehr wichtig ist, Abschied nehmen. Und das wird der Person gerecht. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Genau, und das ist natürlich total doof, wenn man dann da in der Situation sitzt und noch überlegen muss, okay, was wollte die Person denn jetzt eigentlich? Also das ist ja dann die allererste Frage, die man sich stellen muss, auch schon ziemlich zeitig. Möchte die Person verbrannt werden oder wollte die Person vielleicht lieber in einem Sarg bestattet werden?
Manchen Leuten macht das ja auch richtig Angst, ja? Also die sagen, ja, ich möchte auf keinen Fall verbrannt werden, weil diese Vorstellung, mein Körper würde irgendwann im Feuer liegen, schnürt mir die Kehle zu, so, und die wollen das gar nicht. Ne?
Genau, irgendwo hat man ja trotzdem ein Gefühl, ein bestimmtes, ne? Im Moment ist es so, dass die Kremation, also das Verbranntwerden in Deutschland, die beliebteste Bestattungsform ist und dann gibt es eben die Erdbestattung und bei der wird der Körper dann im Sarg bestattet. Das sind so die beiden Optionen, die es in Deutschland gibt.
Und sonst, was gibt es sonst noch?
Das war es tatsächlich so ziemlich. Also es gibt in Deutschland die sogenannte Bestattungspflicht. Und die regelt, dass Verstorbene auf jeden Fall auf Friedhöfen beigesetzt werden müssen.
Ja, ich denke da sofort an US-amerikanische Filme, wo Opas Überreste eben auf dem Kaminsims im Wohnzimmer stehen oder eine Reise mitmachen können im Bus oder so.
Ja, genau. Oder der Big Lebowski die Asche mit nach Hause nehmen oder dann im Wind verstreuen. Das ist in Deutschland verboten. Die größte Abweichung in den vergangenen Jahren sind noch die Bestattungswälder gewesen. Auch da gilt aber in der Bundesrepublik, es dürfen nur Urnen beigesetzt werden und es darf auch keine Asche verstreut werden.
Okay, ich hätte gedacht, das ist eigentlich super Dünger und das wäre bestimmt gut, aber offenbar nicht. Das heißt, in den meisten Fällen werden Körper mittlerweile verbrannt. Du hast es ja gerade gesagt. Wenn wir da jetzt ganz nüchtern draufschauen, was wir auf jeden Fall mittlerweile gelernt haben, ist, dass wenn man etwas verbrennt, eine ganze Menge CO2 freigesetzt wird. Ja. Jetzt vom Klimapodcast her gesprochen. Genau. Wie sieht es denn mit den Umweltbelastungen von Beerdigungen aus?
Also du hast gerade schon diesen Einschub gemacht, mal vom Klimapodcast ausgesprochen. Das ist ja ein total heikles Thema, weil Beerdigungen, also egal in welcher Form jetzt, ob Bestattung im Sarg oder als Kremation, sind Klimakiller. Und das ist so heikel und das ist jetzt auch mein Eindruck nach meiner Recherche. Das liegt vor allem daran, dass es eben so wahnsinnig emotional aufgeladen ist. Ganz viele Leute haben Angst vor dem eigenen Tod oder vor dem Tod von Menschen, die ihnen nahestehen. Und wenn das dann soweit ist, dass man eine Beerdigung plant, dann will man das natürlich so machen, dass man ein gutes Gefühl dabei hat, was wir eben schon gesagt haben, dass man wirklich das Gefühl hat, ich kann mich jetzt angemessen verabschieden.
Es gab auch, da erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut dran, vor ein paar Jahren eine heftige Debatte, als zum ersten Mal so der Begriff von Discount-Bestattungen aufgekommen ist. Da war auch die Frage, wie viel muss man sich denn eigentlich Pietät, also diese Angemessenheit von Beerdigungen, kosten lassen? Und liebt man seine verstorbenen Angehörigen denn eigentlich wirklich weniger, wenn man weniger für die Beerdigung ausgibt?
Genau, also die Kostenfrage ist da natürlich, die spielt da auch mit rein. Beerdigungen sind wahnsinnig teuer, vermutlich auch, weil es eben dieses super aufgeladene Thema ist. Man will sich ja auch das was kosten lassen, man will ja eben nicht als geizig dastehen. Und genauso ist dann wirklich das Allerletzte, woran man denkt, wie ökologisch ist das denn hier eigentlich gerade? Und wollen wir hier jetzt jemandem vorschreiben, wie sie eine Beerdigung durchführen sollen, weil vielleicht das eine klimaschädlicher ist als das andere? Es schadet trotzdem, glaube ich, nicht, sich dem Ganzen mal ganz rational zu nähern. Und dafür habe ich mir erstmal die nackten Zahlen angeschaut. Also angenommen, eine Person hat schon vor ihrem Tod gesagt, ich möchte eingeäschert werden. Das tun ungefähr 70% der Deutschen mittlerweile. Dann wird erstmal der Körper dieser Person zum Krematorium gefahren. So ein Krematorium, das gibt es an vielen Orten. Das ist aber sind schon mal in der Regel ein paar Kilometer Fahrt, die dann in einem Auto zurückgelegt werden. Und dann findet dort natürlich die Kremation statt. Und wir gehen jetzt einfach mal durch diesen Prozess der Kremation. Bevor der Körper verbrannt wird, schaut da erstmal nochmal eine Ärztin oder ein Arzt drauf, um wirklich auch ganz sicher zu gehen, dass die Person wirklich genau so gestorben ist, wie es im Totenschein festgehalten wurde. Und nicht, dass die Person zum Beispiel Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Und dann kann die Kremation durchgeführt werden. Dazu kommt der Körper in den Verbrennungsofen. Der Körper liegt da in einem einfachen Sarg, der aus Holz ist. Und dieser Sarg kommt dann eben in den Ofen. Dieser Ofen ist knappe 600 Grad heiß und später steigt dann die Temperatur im Ofen auf über 1000 Grad. Und das Ganze, das dauert dann knapp 50 bis 90 Minuten und bei diesen Temperaturen wird dann fast alles verbrannt.
Fast?
Ja. Okay. Also es gibt Dinge im Körper, die eben trotz dieser krassen Temperaturen, die halten dem Stand. Dazu gehören Zähne und auch einzelne Knochenteile, aber auch Implantate zum Beispiel. Und das, was dann eben an Knochen übrig bleibt, das wird dann zermahlen und unter die Asche gemischt.
Okay, also diese riesigen Temperaturen, das muss ja auch extrem energieintensiv sein.
Das ist es auch. Also bei einer Kremation werden im Schnitt 67 Kilo CO2 emittiert. Und das ist übrigens so viel, wie wenn man mit einem Benziner gute 350 Kilometer Strecke fährt. Da kommt dann eben auch noch die Urne drauf, ne? Also die muss ja auch hergestellt werden. Und in dieser Urne wird die Asche dann zum Bestattungsunternehmen und von da aus dann zum Friedhof gebracht. Und auf dem Friedhof, da kann sie dann beigesetzt werden. In den vergangenen Monaten wurde aber noch über eine andere Bestattungsform gesprochen und das ist die sogenannte Reerdigung. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, ehrlicherweise null. Also ich dachte zuerst, du hast dich verschrieben. Die Rechtschreibprüfung übrigens auch. Also nee. Reerdigung sagt mir gar nichts.
Genau, die Reerdigung, das ist ein Prozess, der den Körper am Ende nicht in Asche verwandelt, sondern in Erde. Ich habe darüber mit Pablo Metz gesprochen. Er hat die Firma Meine Erde gegründet. Das ist bisher das einzige Unternehmen in Deutschland, das Reerdigungen anbietet. Und er hat mir erklärt, wieso er dazu kam, sich mit Bestattungen zu beschäftigen.
Das ist kein Thema, wo man sofort einfach immer mal so nebenbei drauf kommt, obwohl es uns alle betrifft, denn wir alle werden irgendwann sterben. Es gab so zwei Richtungen, wie ich dazu gekommen bin. Einerseits meine Kinder, die tatsächlich von der Fridays for Future Demo kamen und gesagt haben, Papa, mach doch mal was Vernünftiges. Und dann fragt man, was bedeutet das? Und man setzt sich damit auseinander. Und dann ist es natürlich ganz klar, das fühlt gerade auch für die junge Generation noch viel mehr, die Klimakrise omnipräsent ist. Und das bedeutet immer, man muss einen Prozess, in dem fossile Brennstoffe genutzt werden, ersetzen durch einen Prozess, in dem keine fossilen Brennstoffe genutzt werden. Das ist so die Grundlage, wenn wir da eine Chance haben wollen. Und andererseits habe ich mit meiner Großmutter, also dem anderen Ende, wenn man so will, meiner Familie gesprochen. Die war damals 96 und dann spricht man darüber, wie stellst du dir das eigentlich vor, wenn du irgendwann stirbst? Was sollen wir für dich tun? Wie soll eine Trauerfeier aussehen und so weiter? Und als sie mir dann erzählt hat, naja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, eine Erd- und eine Feuerbestattung. Und beide passen nicht so richtig für mich. Ich wünsche mir eigentlich eher sowas wie den Ribbeck von Ribbeck im Havelland. Da habe ich gedacht, naja, wenn das für sie so ist, dann ist das ja wahrscheinlich auch für viele andere so und habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und irgendwann haben sich diese beiden Gedanken gekreuzt.
Ja, und so hat er sich dann überlegt, wie kann man vielleicht nachhaltiger bestatten? Was ist eine Alternative zu dieser energieaufwendigen Feuerbestattung?
Ja, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, der hat sich im Gedicht von Fontane ja eine Birne mit in sein Grab geben lassen, damit er auch über seinen Tod hinaus die Kinder im Ort mit Birnen beschenken kann. Mhm. Nicht ziemlich süß. Das ginge ja auch jetzt schon, wenn wir zum Beispiel an Erdbestattungen denken, dass man einen Baum pflanzen kann, oder?
Genau, also das kommt dann immer so ein bisschen auf die Friedhofsordnung an. Es gibt Friedhöfe, die da ein bisschen strikter sind, was jetzt bestimmte Bepflanzungen angeht, aber theoretisch kann man das natürlich machen. Wir haben ja bisher vor allem auch nur über den CO2-Ausstoß bei einer Kremation gesprochen und noch gar nicht über die Erdbestattung. Bei einer Erdbestattung sieht die Klimabilanz natürlich ganz anders aus. Da kommt der Sarg mit dem Körper drin direkt in die Erde. Das Ding ist aber, so ein Sarg ist, wenn man es sich leisten kann, gerne mal richtig schick, gerne mal aus einem super schicken Holz, gerne mal verziert, bemalt. Dann ist der von innen ausgekleidet mit Stoff. Und die verstorbene Person trägt vielleicht einen schicken Anzug oder das liebste Kleid und ein schickes Paar Schuhe. Manche Leute legen auch noch Gegenstände mit rein in den Sarg. Und jetzt mal ganz harsch ausgedrückt, am Ende läuft es darauf hinaus, dieses ganze Material, das vergraben wir dann in der Erde. Und das verrottet dann da, je nach Bodenbeschaffenheit. Also erstmal kann das eine ganze Weile dauern, bis da was verrottet ist.
Ja, oder es verrottet eben erstmal ganz lange nicht, ne? Also das heißt, die Pflanzen drumherum, die haben eigentlich nichts davon, ist also nicht so wirklich Asche zu Asche und Staub zu Staub in dem Moment.
Genau, also der Körper, der liegt da in einer relativ sauerstoffarmen Umgebung. Da können schon mal wirklich viele, viele Jahre ins Land gehen, bis die Verwesung wirklich abgeschlossen ist. Plus natürlich das eben angesprochene Plastik und so weiter, das kann sich ewig halten.
Ja, Plastik, da muss ich sofort dran denken. Also das, mein absolutes Lieblingsbeispiel ist die Wegwerfwindel. Die kann bis zu 500 Jahre auf der Mülldeponie liegen, bis sie vollständig zersetzt ist. Oder wenn du denkst an diese Hundekot-Tütchen, also wenn es passiert, dass Hundekot ordentlich eingesammelt wurde, im Tütchen landet und dann aber nicht im Müll, sondern in der Natur liegt. Das kann sich ja keiner vorstellen, wie ewig das dauert, bis das weg ist.
Genau, Plastik hält wirklich super lange und genauso ist es natürlich mit den Textilien, die damit in die Erde wandern. Die Leute von Meine Erde rund um Pablo Metz, die haben sich deshalb ein Verfahren überlegt, um diesen Prozess zu beschleunigen der Zersetzung und gleichzeitig eben nicht so viel CO2 in die Welt zu blasen, wie bei einer Kremation. Und das Ganze, das geht so.
Wir betten den Körper in einem speziellen Sarg, den nennen wir Kokon, auf ein Bett aus Heu und Stroh. Luzerne ist noch mit dabei. Und dann verschließen wir den Kokon und dann beginnen die Mikroorganismen ihre Arbeit. Die bringt der Körper auch selber mit. Während wir leben, verstoffwechseln sie unsere Nahrung und nach dem Leben verstoffwechseln sie eben auch den Körper. Die Mikroorganismen brauchen genauso wie wir Menschen Sauerstoff und Wasser. Das heißt, wir geben noch etwas Wasser in den Kokon und versorgen diese Mikroorganismen in dem Kokon die ganze Zeit mit Umgebungsluft, also Sauerstoff. Und da in dem Kokon die perfekten Bedingungen herrschen, es gibt weder Sommer noch Winter, noch bleibt der Regen aus oder mal ist es zu viel, sondern es sind immer die perfekten Bedingungen. Deswegen geht dieser Prozess so schnell. Innerhalb von 40 Tagen wird das organische Material zu Erde und das nicht organische Material, also zum Beispiel die mineralischen Bestandteile der Knochen, die verbleiben dann noch. Und das ist das, was innerhalb der 40 Tage im Kokon passiert.
Und ganz am Ende soll da eine Art humusartiger Boden entstehen, der dann genutzt werden kann, um wieder Nahrung für Pflanzen zu bilden.
Wow, also ich bin ja erstmal total beeindruckt, finde es total krass, 40 Tage nur, um ein ganzes Leben sozusagen dem Erdboden gleichzumachen. Ich finde das
Ja,
total,
wortwörtlich.
ja, ich finde es
Ja.
total spannend, dass das so gehen kann. Und die Knochen und Prothesen und so weiter, was passiert damit dann?
Die werden wieder rausgesammelt aus der Erde. Die kommen dann, wie auch bei der Kremation, in eine sogenannte Knochenmühle und werden im Anschluss zur Erde dazugegeben.
Du hast es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, Knochenmühle. Also du hast es schon gesagt, aber irgendwie, da wird uns beiden so ein bisschen mulmig, wenn wir das hören, ne? Das
Ja.
wusstest du auch früher nicht, ne?
Ich wusste das zum Glück nicht. Ich kann es total verstehen. Das ist ein Prozess, wenn man da bei sich selber oder bei Liebsten drüber nachdenkt, das will man eigentlich nicht. Aber es ist leider was Unvermeidliches, dass wir, wenn wir sterben, eben zerfallen werden. So oder so. Und es gibt aber tatsächlich auch einige BedenkenträgerInnen bei diesem Verfahren der Reerdigung. Zum Beispiel ein Rechtsmediziner aus Hamburg, der immer wieder auch öffentlich auftritt und der sagt, dass Reerdigungen ethisch nicht vertretbar seien. Und ein weiterer Punkt ist, dass er sagt, dass dieser Prozess innerhalb dieser besagten 40 Tage gar nicht so schnell ablaufen könne. Ich habe darüber mit Markus Schwarz gesprochen. Er ist Forensiker an der Uni Leipzig und er hat die Reerdigung forensisch untersucht und geschaut, hält das Unternehmen meine Erde, was es verspricht? Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie man da anfängt. Also mit welcher Fragestellung haben die sich die Reerdigung wissenschaftlich angeschaut?
Also wir haben das primär erstmal aus forensischer Sicht untersucht. Das heißt, wir können aus den Bodenproben, aus den Knochenproben, die wir teils bekommen, weil das muss man immer unterscheiden, manchmal haben wir nur einer Materialspende von Angehörigen oder dem Verstorbenen zugestimmt, der sagt, okay, die Erde könnt ihr haben, die könnt ihr untersuchen. Manchmal gibt es aber eben auch Leute, die sagen, hey, ich möchte meinem Körper die Wissenschaft zur Verfügung stellen, wenn ich verstorben bin, dann ist das für mich wichtig, dass mit meinem Körper noch was Sinnvolles passiert und die sagen dann, ihr könnt alles beproben. Und dann gibt es da vielleicht noch den Hinweis, ja, Haarproben, ja, dürft ihr, Zähne, dürft ihr. Und dann hat man also ein Forschungsprotokoll, wo der Körperspender dann auch zustimmen kann, was er gerne alles haben möchte, was nicht und so weiter und so fort. Das hat also alles klare Wege gefunden, wie man damit auch umgeht. Die Proben kommen dann zu uns. In der Toxikologie wird beispielsweise nach Stoffen gesucht, die wir über Medikationslisten der Verstorbenen wissen, dass sie eigentlich drin sein müssten. Und wir uns dann aber fragen, naja, bleiben die halt durch die chemisch-physikalischen und biologischen Prozesse im Kokon dann dementsprechend erhalten? Finden wir noch Metabolite? Was finden wir überhaupt noch? Und das ist eine ganz interessante Fragestellung, weil das könnte man zum Beispiel bei einer Kremation, also wenn jemand verbrannt wird, nicht mehr machen. Das heißt, selbst wenn jemand noch auf die Idee kommt und sagt, aber meine Oma, die ist bestimmt vergiftet worden, dann können wir immer noch sagen, ja, da können wir mal nachgucken. Also das ist noch möglich bis zu einem gewissen Zeitraum und wir gucken jetzt halt mal, was ist denn alles möglich?
Und mit dieser Fragestellung haben sich Markus Schwarz und sein Team die Reerdigung angeschaut und dabei haben sie sich das Material betrachtet, das am Ende wirklich humusähnlich ist.
Was bedeutet das nochmal, humusähnlich?
Genau, also tatsächlich, um als Humus gelten zu können, müssten da noch mehr Lebewesen drin sein in der Erde, wie zum Beispiel Regenwürmer oder Springschwänze. Aber es ist eben optisch erstmal ganz nah dran. Und die Frage war jetzt, wie viel Medikamente sind zum Beispiel noch da drin zu finden? Das kann ja auch sein, dass eine Person, bevor sie verstirbt, sehr viel Medizin genommen hat, wenn es zum Beispiel eine Chemotherapie gegeben hat. Und ist am Ende noch DNA in der Masse.
In vielen Fällen ist die DNA eben auch schon wirklich heruntergebrochen. Also wirklich schon degradiert. Und dann muss man natürlich sagen, ja, aber wir finden natürlich trotzdem immer noch raus, wer das mal war. So schlimm ist es jetzt auch nicht, aber auch das ist natürlich jetzt aus einer forensischen Betrachtung überhaupt nicht schlimm und auch aus der bestattungstechnischen Betrachtung nicht schlimm, weil wir fahren auf den Südfriedhof beispielsweise, graben 2 Meter tief, finden den Knochen und finden in diesem Knochen DNA. Wir finden Ötzi nach 5000 Jahren im Eis und bekommen DNA. Wir finden Tutanchamun in seiner Gruft und finden DNA. Das ist kein Hexenwerk mit der heutigen Technik, auch in Kleinstproben DNA-Mengen zu finden. Die Problematik, die sich dann, oder die Fragestellung, die sich dann stellt, wie weit ist die DNA schon heruntergebrochen? Wie weit ist sie angegriffen? Und was können wir daraus schlussfolgern, was das für den Prozess bedeutet? Und für mich persönlich, weil ein anderes Qualitätsmerkmal am Prozessablauf hat man nicht, was so klar ist, für mich persönlich ist es wichtig, gerade den DNA-Abbau richtig auch zu untersuchen, weil das ist der einzige Punkt, wenn das Weichgewebe weg ist, wo man noch sagen kann, okay, das ist das Qualitätsmerkmal, dass wir sagen, an vielen Punkten ist die DNA eben schon beispielsweise zu 30% oder 40% degradiert.
Unterm Strich bedeutet das, Markus Schwarz und sein Team haben festgestellt, die untersuchten Knochen, die sehen aus wie Knochen eines Körpers, der schon 20 bis 50 Jahre lang tot ist.
Oh krass, das ist heftig. Also das bedeutet ja am Ende, die Reerdigung funktioniert.
Genau, also nach seiner Untersuchung funktioniert das. Und sie konnten auch feststellen, dass die Medikamente, die sich in den Körpern noch befunden haben, die sind auch schon weitestgehend abgebaut gewesen.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter.
Du hast vorhin von ethischen Bedenken gesprochen, die es gibt. Kannst du nochmal erzählen, worum es da konkret geht, also welche Bedenken das sind?
Also die ethische Diskussion hat verschiedene Aspekte. Zum einen geht es darum, dass manchen Leuten die Reerdigung einfach ästhetisch nicht gefällt. Also da fallen dann so Worte wie Kompostierung oder Vergammeln. Und klar, also man kann das so ausdrücken, ne? Aber man muss halt auch sehen, dass es bei einer Erdbestattung eben auch passiert. Und ich habe Pablo Metz von Meine Erde aber auch nochmal gefragt, ob er die Kritik an der Reerdigung nachvollziehen kann. Und ich habe hier vor diesem Ton nochmal einen kurzen Hinweis. Also wir haben uns über Zoom unterhalten und es ruckelt an ein bis zwei Stellen, aber das tut, glaube ich, seiner Aussage keinen Abbruch.
Wir machen das seit 2 Jahren in enger Zusammenarbeit mit den Bestatterinnen und Bestattern, mit den Kirchen. Natürlich sind auch die Behörden involviert, die draufschauen. Und ich glaube, wir können zeigen, und das ist das Allerwichtigste, dass es für die Familien jeweils wirklich sehr, sehr schöne Verabschiedungen und Bestattungen waren. Und wir damit den Wunsch der Verstorbenen erfüllen konnten. Deswegen, ich glaube, ganz doll sagen zu können, dass die Reerdigung eine sehr pietätvolle Bestattungsalternative ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Denn egal, wie viel wir über technische Prozesse und andere Faktoren reden, am Ende geht es um eine Bestattung und da steht der Mensch im Fokus und deswegen ist die Pietät dort das Allerwichtigste. Und alle Menschen, die es bis jetzt erlebt haben, haben nie dort eine Kritik geübt.
Kommen wir auf den Klimaaspekt der Reerdigung zu sprechen. Ist diese Bestattungsform denn wirklich nachhaltiger als die anderen?
Das habe ich den Forensiker Markus Schwarz auch gefragt. Der hat nämlich ursprünglich Forstwissenschaften studiert und er kennt sich deshalb super mit dem Ökosystem und allem, was da dran hängt, aus.
Naja, da muss man halt mal schauen, was haben wir denn noch für Bestattungsformen zur Verfügung? Und das sind nur zwei. Das ist einmal die Sargbestattung und die Kremierung. Und bei einer Sargbestattung, das sagt der Name schon, brauchen wir einen Sarg. So, wo kommt der Sarg her? Das ist also alles ein sehr vielschichtiger Prozess, bevor man dann wirklich mal in einem mit Samtfutter ausgestatteten Sarg liegt. Das heißt, da kommt auch noch Material mit rein, da wird ein Anzug mit vergraben, da sind Schuhe mit dabei, da werden vielleicht noch Kuscheltiere dazu gegeben, Fotos, das wird also alles einfach erstmal vergraben. Wo ich mir dann so denke, gut, das macht keiner wieder auf, also Grabruhe sind 20, 21 Jahre, da guckt keiner wieder rein. Jetzt ist aber die Frage, wie geht's denn der Eiche oder Buche oder was weiß ich, in was man bestattet wird, da so in 1,80 Meter Tiefe. Da ist also keine Luft mehr dran. Das heißt, das verrottet alles, das modert, das fault. Wenn nicht genügend Flüssigkeit da ist, vertrocknet es einfach. Dann ist das einfach eine ganz, im wahrsten Sinne, knochentrockene Kiste. So, und ob man dann wirklich nach 20 bzw. 21 Jahren weg ist, hängt da sehr, 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 sehr stark von der Bodenform ab. Wenn man sich es auf der anderen Seite betrachtet, Kremierungen müssen auch in einem Sarg durchgeführt werden. wird dann quasi jemand reingelegt, auch wieder mit irgendeinem Sargfutter, weil das muss ja schön aussehen, wieder in Kleidung, mit seinem kompletten Hab und Gut, geht in einen Ofen. Ja, das heißt, wir bauen eine Kiste aus Holz, wir hacken es ab, machen Bretter draus, machen Sarg draus, packen jemanden rein und gehen direkt mit dem CO2 wieder in die Verbrennung und brauchen dazu noch fossilen Energieträger oder halt große Mengen Strom, um dieses Verfahren auch noch zu befeuern. Also ich glaube, schon alleine durch die Schilderung wird klar, dass es bei weitem nicht so nachhaltige Bestattungsmethoden gibt.
Markus Schwarz sagt, über den CO2-Fußabdruck der Reerdigung, da gibt es aber noch nicht so viele Daten.
Man braucht halt natürlich gewachsenes Pflanzenmaterial von einer Wiese. Das sind natürlich jetzt bestimmte Pflanzen. Die Rezeptur ist da auch noch quasi ein Patent. Und das ist also ein jährlich wiederkehrendes Pflanzenmaterial, was auch ökologisch angebaut werden kann oder wird. Aber dann kommt man halt mit diesem Pflanzenmaterial und Wasser in einen Kokon, der einmal am Tag durch einen kleinen Motor hin und her gewiegt wird. So, ich glaube nicht, dass da so viele Kilowattstunden benutzt werden wie vom Versterben bis in die Urne. Also kann ich mir bei Weitem mit einer logischen Abfolge an Gedanken nicht erklären. Das heißt, wenn man mich fragen würde, ob ich es persönlich für nachhaltiger halte, würde ich mit Ja antworten.
Meine Erde sagt, man spare eine Tonne CO2 im Vergleich zur Kremation, aber sie können das derzeit nicht belegen. Und das hängt natürlich auch immer davon ab, welcher Strom zum Beispiel genutzt wird für die Kokons und im Vergleich mit welchem Energieträger das Krematorium zum Beispiel arbeitet.
Ja, also total aufregendes Thema auf jeden Fall, also im allerbesten Sinne. Was machen wir jetzt damit? Da müssen wir uns in Zukunft nicht mehr vorstellen, dass wir uns, wie man so schön sagt, die Radieschen von unten angucken müssen, sondern wir werden auf den letzten Metern noch zum Schmetterling mit unserem ganz eigenen Kokon. Ich finde es ganz cool. Wo soll ich unterschreiben? Also nochmal im Ernst, das könnte doch tatsächlich für viele Menschen eine Option sein.
Genau, also es gibt Leute, die das interessant finden, genauso wie es Leute gibt, für die das überhaupt nichts ist. Und es könnte in Zukunft eine weitere Alternative zu den bisherigen Bestattungsmethoden in Deutschland bieten. Bisher ist die Reerdigung nur in Schleswig-Holstein erlaubt. Bestattungen sind nämlich Ländersache und bisher sind nicht alle Länder bereit, die Reerdigung in ihre Gesetze zu integrieren. NRW und Bayern, die haben die Reerdigung sogar schon verboten. In Sachsen-Anhalt wird darüber noch diskutiert und in Berlin soll es bald möglich sein.
Gut für alle, die so ein bisschen flexibel sind, was ihre letzte Ruhestätte angeht.
Letzte Reise, ja.
Ja.
Für mich bleibt jetzt so nach der Recherche erstmal irgendwie echt hängen, wie wahnsinnig emotional dieses Thema ist. Also wirklich fast alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, was ich gerade mache, woran ich gerade sitze, hatten eine super starke Meinung dazu. Ob sie das jetzt super ekelhaft fanden und eben diese Begriffe wie Kompostierung rauskamen oder ob sie das total schön fanden. Also es gab auch Leute, die gesagt haben, was du eben meintest mit der Schmetterling im Kokon, ich kann dann noch Bienenfutter geben, ne? Also wirklich der Herr Ribbeck von Ribbeck.
Also irgendwie auch vielleicht sogar beruhigend, jetzt aus meiner persönlichen Perspektive, dass ich mir so denke, die Mikroben, die sozusagen mir mein Leben lang geholfen haben, irgendwie einen gesunde Innereien mit mir rumzutragen, die dann sozusagen uns auch gleich noch ganz mit auffressen. Mhm. Das ist irgendwie ja auch nett.
Genau, also man kommt eigentlich gar nicht da drum herum, da eine Meinung zu haben. Und ja. Ich glaube, das hängt echt damit zusammen, dass so der eigene Tod und der von den Liebsten, das verdrängen wir aus unserem Leben. Und dazu haben wir aber gleichzeitig total viele Gefühle und ganz viele Emotionen. Und das kann man eigentlich gar nicht nüchtern aussprechen. Und ich hoffe, das ist uns heute so ein bisschen gelungen.
Ja, ich fand es auf jeden Fall wirklich sehr, sehr faszinierend. Ich glaube, das ist rübergekommen und spannend. Aber ich konnte es jetzt auch trotzdem ja irgendwie gedanklich abkoppeln. Davon, dass ich noch da bin und dass andere, die ich lieb habe, da sind. Ja, und es ist aber so, viele Themen begegnen uns ja hier immer mal wieder im Klimapodcast von Detektor FM und gerade weil wir uns einfach auch schon seit einigen Jahren mit Klimathemen befassen. Aber was ich eben diesmal auch ganz besonders fand nochmal, ist, dass ich von der Reerdigung tatsächlich noch nie was gehört hatte vorher. Also ich muss so ein bisschen an diese Fahrradhelme aus Pilzmasse denken, über die wir mal berichtet haben. Also Es ist was Cooles, Spannendes und auf jeden Fall was so vielleicht auch ganz cool ist als Gesprächsthema auf der nächsten Party, um die Emotionen ein bisschen anzuheizen. Ist so eigentlich interessant, wenn wir über sowas auch sprechen und das reinziehen in unseren Alltag. Weil irgendwann müssen wir ja.
Genau, also wir haben ja ganz am Anfang schon darüber gesprochen, dass es eigentlich nie zu früh dafür sein kann. Also lieber wirklich früher über den eigenen Tod, über den Tod der Angehörigen mit diesen Personen sprechen, als zu spät oder gar nicht.
Also ich weiß, dass es Menschen in meinem Umfeld auch tatsächlich beruhigt, wenn sie wissen, sie haben da schon mal was vorbereitet. So, das ist eigentlich auch ja irgendwann sowieso ein Thema. Und wenn man es abgehakt hat, dann muss man sich ja auch nicht immer wieder damit befassen.
Genau, ja.
Also ja, nochmal ganz vielen Dank, dass du das Thema mitgebracht hast. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend.
Sehr gerne.
Die Reerdigung könnte in Deutschland bald schon eine ökologische Alternative zu Erd- und Feuerbestattungen sein. Dazu hat meine Kollegin Esther Stephan mit Pablo Metz vom Startup Meine Erde gesprochen, die als erstes Unternehmen in Deutschland Reerdigungen anbieten. Und mit Markus Schwarz, er ist forensischer Entomologe vom Institut für Rechtsmedizin an der Uniklinik Leipzig und hat Reerdigungen forensisch untersucht. Das war's für diese Woche mit dem Klima-Podcast von Detektor FM. Neue Folgen gibt's immer wieder dienstags von uns. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann empfehlt sie gern einem Freund, einer Freundin, euren Liebsten zu Hause. Kritik, Anmerkungen und Feedback könnt ihr uns gerne per Mail schicken, und zwar an klima@detektor.fm. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr in der kommenden Woche wieder dabei seid. Mein Name ist Ina Lebetjew. Macht's gut. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.